Deutschlandfunk Kultur.
Antonio Uberti war einer der Lieblingsschüler des berühmten Gesangslehrers Nicola Porpora und nannte sich deshalb werbewirksam Porporino. Er hatte eine schöne, volle Stimme, sang sehr richtig, so heißt es. Seine Hauptstärke bestand in dem edlen Vortrage des Adagio, wozu auch noch ein damals ungewöhnliches Talent der Darstellung kam. 1742 wurde er von Friedrich dem Großen nach Berlin geholt, wo er, trotz einiger Querelen, bis zu seinem Tod 1783 lebte. So hübsch wie das hübscheste Mädchen, Porporino, der Kastrat des preußischen Königs, von Richard Schrötter.
Ende des 17. zu Anfang des 18. Jahrhunderts leisteten sich zwecks Repräsentation und zur Steigerung der guten Laune und des Lebensgefühls die Herrscherhäuser Europas ein teures Hobby. Sie ließen pompöse Opernhäuser erbauen und führten dort rauschhafte Feste und kostspielige Musikveranstaltungen auf. So auch Friedrich der Große, der sich 2 Jahre nach seinem Amtsantritt einen lang gehegten Wunsch erfüllte und anno 1742 in Berlin die Königliche Hofoper unter den Linden eröffnete. Um dieses Haus, diesem Zauberpalast, vor dem 1000 Kutschen gemächlich allda halten können, zu bespielen, brauchte er jedoch exklusives Personal. Spitzenkräfte, vor allem überragende Gesangssolisten. So schickte er seinen Rheinsberger Hofmusikus und Kammersänger, den zum Kapellmeister und Organisator avancierten Karl Heinrich Graun, nach Italien, um dort fähige Leute für seine Oper zu akquirieren.
Um die zu einer vollständigen Oper nötigen Sänger und Sängerinnen in königliche Dienste zu nehmen. Er hielt sich in Italien beinahe ein Jahr auf, besuchte Venedig, Bologna, Florenz, Rom und Neapel und richtete seinen Auftrag zum Vergnügen des Königs aus.
In Italien hörte Graun auch die Schüler aus der legendären Gesangsschmiede des großen Niccolò Porpora. Unter anderem die Kastraten Senesino, Appianino, Egizietto, Monticelli, Salimbeni. Und, so der Franzose Charles de Brosse, ein Kenner der damaligen italienischen Szene, Porporino, ein junger Schüler Porporas, so hübsch wie das hübscheste Mädchen. Was diesen jungen Kastraten besonders auszeichnete, abgesehen davon, dass er eine schöne, volle Sopranstimme besaß und in dem edlen Vortrage des Adagio zu glänzen verstand, war ein damals ungewöhnliches Talent der Darstellung, wodurch er sich vorteilhaft vor seinen übrigen Kollegen auszeichnete. Über die Anfänge Porporinos wissen wir nicht viel. Aus einem Magazin aus jener Zeit erfahren wir, er stammte aus Verona, wo er 1719 geboren wurde.
Sein Vater war Daniel Huber, von Geburt ein Deutscher, der erst in kaiserlichen Diensten unter einem Kavallerieregiment wider die Türken focht und das Unglück hatte, gefangen und in die Sklaverei geführt zu werden. In dieser blieb er 3 Jahre, und nachdem er wegen angemuteter Änderung seines Glaubens viel ausgestanden hatte, fand er Gelegenheit zu entweichen. Er heiratete im 50. Jahre eine Veroneserin von 13 Jahren, mit der er 12 Kinder zeugte, von denen Anton der Jüngste war. Seine Eltern erzogen ihn mit vieler Sorgfalt, weit entfernt aus ihm einen Sänger zu machen.
Weit entfernt? Sollen wir das wirklich glauben? Solche beschönigenden Worte, solche Ammenmärchen existieren ja in allen möglichen Versionen zur Begründung und Entschuldigung verantwortungsloser, profitgieriger Eltern. Aber weiter.
Im 13. Jahre seines Alters spielte er mit mehreren Kindern und übte sich besonders über Pfahle zu springen. Ein Sprung war unglücklich und zog ihm eine gefährliche Quetschung zu. Aus Furcht verschwieg er es seinen Eltern, wodurch Hilfe unmöglich wurde. Er musste operiert und kastriert werden.
Kleiner Trost für die angeblich zutiefst betrübten Eltern.
Als ein Bekannter von Hause Kapellmeister und Priester an dem Sohne eine gute Stimme bemerkte und ihn im Singen unterrichtete. Nachdem er Fertigkeit erlangt und sich bei der Kirchenmusik in Verona ausgezeichnet, ging er nach Neapel zum Kapellmeister Porpora, von welchem er den Namen Porporino erhielt. Er sang in Rom, Messina, Palermo und so weiter, bis ihn der König Friedrich II. 1740 in Dienst nahm.
Der junge König scheint von seiner Akquisition sehr angetan gewesen zu sein. Zur Eröffnung des Berliner Opernhauses am 7. Dezember 1742 präsentiert er den 23-Jährigen der Öffentlichkeit. In Grauens Festoper Cäsar und Kleopatra singt Porporino den Lentulo. Ob in der Politik oder musikalischen Angelegenheiten, Friedrich mischt sich in alles ein, mischt überall mit. Ja, er konnte es einfach nicht lassen, seine großartigen Talente vorzuzeigen. Seiner Schwester Wilhelmine schreibt er nach Bayreuth:
Meine sehr liebe Schwester, ich habe hier am Abend Musik und ich habe einen Sänger, der einer der ersten Virtuosen Europas werden wird. Sein Name ist Porporino. Seine Stimme ist ein Soprano. Ich bringe ihm noch das Adagio bei. Seit 3 Monaten, seit er hier ist, wird er von Tag zu Tag besser und lernt mit Leichtigkeit.
Porporino scheint den König zu neuen Werken inspiriert zu haben. 2 Kantaten komponiert er für seinen Schüler. 3 weitere Arien für die Oper Artaserse nimmt er sich vor. Und immer hat er etwas zu verbessern. So verändert er selbst eine Arie aus der Oper Kleophide von Hasse mit geistreichen Verzierungen für seinen Porporino. Der junge Mann scheint für kurze Zeit sein ganzer Stolz gewesen zu sein. Im September 1743 besucht er Schwester Wilhelmine in Bayreuth. Mit von der Partie Porporino. Sieht er nicht wie ein Engel aus, wenn er singt? Friedrichs Bedürfnis nach Glanz und Gloria, auch im Opernhaus, war auf Dauer mit Porporino allein jedoch nicht zufriedenzustellen. Neue Sänger mussten her, neue, unfreiwillige Rivalen für den verhätschelten Porporino.
Meine italienischen Kastraten sind im Anmarsch. Man sagt, dass sie von einem besonderen Kaliber sind und, so gut wie sie singen, ganz Berlin den Kopf verdrehen werden.
Vertraut Friedrich seinem Freund, dem Grafen Rothenburg, an. Am 12. Dezember 1743, rechtzeitig zur Eröffnung des Karnevals mit Grauens Artaserse, trifft der Altkastrat Salimbeni in Berlin ein. Ihm eilt der Ruf voraus, der beste Sänger Italiens zu sein. Ein neuer Farinelli war Salimbeni sicherlich nicht, sonst hätte er seinen Preis noch viel höher veranschlagen können und wäre wahrscheinlich an einen anderen Hof näher der Heimat gegangen. Aber wer konnte das schon überprüfen? Allein wie hoch Friedrich Salimbenis Kunst wertschätzte, geht unmissverständlich aus den Gehaltslisten hervor. Mit 4.400 Reichstalern verdiente er mehr als doppelt so viel wie Porporino, der lediglich 2.000 Reichstaler erhielt. Ganz zu schweigen von einem Karl Philipp Emanuel Bach, um einen historisch weit bedeutenderen Musiker zu nennen, der seit 1738 in Friedrichs Diensten stand und sich als Hofmusiker mit 300 Talern begnügen musste. Es waren unruhige Zeiten. Nicht nur im Opernhaus ging es turbulent zu. Seit August 1744 befand sich Preußen wieder im Krieg. Friedrich wollte die im Ersten Schlesischen Krieg eroberten Gebiete endgültig sichern und noch erweitern. Vielleicht fühlte sich Porporino in diesem militanten Preußen nicht mehr sicher, vielleicht unterfordert. Vielleicht war es auch Heimweh. Jedenfalls entfernt er sich im Juni des Jahres unerlaubt von seinem Arbeitsplatz und reist nach Italien. Und muss erleben, wie sein Arbeitgeber, der König, der von den Seinen blinden Gehorsam verlangt, ihn zurückpfeift. Trotz des Krieges, die Vorbereitungen für die neuen Opern des nächsten Karnevals durften auf keine Weise unterbrochen werden. Und selbst im Felde, so heißt es, beschäftigte sich der königliche Feldherr mit den Details derselben. So richtet Friedrich nur wenige Tage nach der Schlacht bei Hohenfriedberg an seinen Botschafter in Venedig ein Schreiben mit dem Befehl,
Erkundigung über den Sänger Porporino einzuziehen, welcher seit März von Berlin auf Urlaub nach Italien gegangen war und nichts von sich hören ließ. Er solle sofort zurückkommen, um die Rolle des Hadrian in der neuen Graunschen Oper zu studieren.
Brav kehrt Porporino zur Uraufführung von Grauns Oper Adriano in Siri nach Berlin zurück. Allerdings muss er sich jetzt den Applaus mit Salimbeni teilen. Auch zwei weitere Neuerwerbungen, die Kastraten Romani und Paulino, beteiligen sich nun an dem Wettbewerb um die Gunst des Königs und des Publikums. Porporino mag aufgeatmet haben, als im Herbst des Jahres 1750 Salimbeni überraschend kündigt. Zum großen Missvergnügen der Liebhaber und Kenner des schönen Gesanges, so eine Meldung, nahm er wieder seinen Abschied aus den königlichen preußischen Diensten und ging nach Dresden. Dort blieb er jedoch nicht lange.
Das Letzte, was Salimbeni in Dresden sang, war die Partie des Teotimo in dem Oratorio I Pellegrini, welches am Karfreitage abends in der Kirche aufgeführt wurde. Man bemerkte bei dieser Gelegenheit gar sehr den Abgang der Kräfte und der kränklichen Leibesumstände, die den Salimbeni nötigten, leider zu früh die musikalische Laufbahn, die er mit so vielem Ruhme bisher betreten hatte, zu verlassen. Er verließ Dresden bald nach Ostern, um nach Italien zu gehen, konnte aber sein Vaterland nicht erreichen, sondern starb im Sommer des Jahres 1751 nach einer langen und schweren Krankheit nicht weit von Laubach in Krain.
So steht es in Johann Adam Hillers vielgelesenen Lebensbeschreibungen berühmter Musikgelehrten und Tonkünstler unserer Zeit. Doch folgende Bemerkung kann sich der schriftstellende Komponist nicht verkneifen.
Die Ursache seiner Krankheit war aller Wahrscheinlichkeit nach nicht eben sein Fleiß im Singen, sondern der Mangel an Diät. als welche er sowohl dem Leibe als dem Gemüte nach sehr schlecht in Acht zu nehmen verstand.
Nach dem erfolgreichen Schlesischen Krieg erlebt das königliche Berliner Opernhaus eine Hochkonjunktur. Nicht zuletzt, weil sich der künstlerisch ehrgeizige König selbst an einigen Opern als Librettist beteiligt. So schreibt er das Textbuch zu Grauens Opern Sylla und zu dessen Montezuma, in der Porporino die Titelpartie des Cortez bei der Uraufführung übernimmt. Vielleicht waren ja die Eroberungen des spanischen Konquistadors Cortés dem großen Friedrich zu Kopf gestiegen. Jedenfalls ein Jahr nach Montezuma zettelt Friedrich einen neuen Krieg an, der als der Siebenjährige Krieg in die Geschichte eingegangen ist. Die Kultur hat jetzt erstmal hinten anzustehen. Die königliche Oper, dieses musische Aushängeschild, Apollo und den Musen gewidmet, bleibt für mehrere Jahre geschlossen. Über Nacht werden aus treuen Mitarbeitern arme Leute.
Während des Krieges löste sich nun fast die ganze Oper auf, so dass am Ende desselben nur die schon bejahrte Gasparini und Molteni Madame Agricola,
also die italienische Ehefrau des Hofkomponisten Agricola,
übrig waren. Das Gehalt war in den letzten Jahren nicht mehr gezahlt worden und selbst die Kammermusiker zerstreuten sich größtenteils, indem viele nach England oder Russland gingen.
In Berlin geht das Leben, trotz großer kriegsbedingter Einschränkungen, trotz vieler Misshelligkeiten, weiter. Und Porporino? Ein enger Vertrauter Friedrichs, der Marquis d'Argens, hat da von einer unglaublichen Sache Wind bekommen, die er seinem König unbedingt erzählen muss.
Berlin, 8. Dezember 1761. Hier hat sich etwas ereignet, was Sie vielleicht amüsieren könnte. Porporino wurde von einem Mädchen vorgeworfen, ihr ein Kind gemacht zu haben. Er wurde verurteilt, diesem Mädchen 100 Kronen zu zahlen und für das Kind zu sorgen, als dessen Vater er deklariert wurde. Anstatt an einem anderen Gericht gegen das Urteil vorzugehen, zahlte er zunächst die 100 Kronen und gab zu, der Vater des Kindes zu sein, das er bei sich aufgenommen und erzogen hat. Und er dankte den Richtern für ihre Freundlichkeit, den von den Chirurgen aus Venedig angerichteten Schaden so wieder gut gemacht zu haben. Dieses Abenteuer bringt die ganze Stadt zum Lachen. Ich habe Porporino noch nicht gesehen, aber ich bat ihn, heute zu mir nach Hause zu kommen. Man sagt, dass es für ihn eine Herzensfreude ist, in den Augen des ganzen Universums zum Vater erklärt zu werden.
Am 20. Dezember 1764, nach achtjähriger Pause, wird die königliche Oper mit Merope von Graun wieder eröffnet. Der Krieg hat einiges verändert. Aus dem jungen König, aus Friedrich dem Großen, ist der alte Fritz geworden, der sich lieber in sein neues Arkadien fern der Hauptstadt nach Potsdam zurückzieht, wo er in kleinem Kreis mit ausgewählten Musikern gegen Abend selber musiziert und seine Flötenkünste zeigt. Nur noch selten sieht man ihn in seinem Berliner Zauberpalast. Auch hier hat sich inzwischen einiges verändert. Es werden jetzt neue Gesangsstars gefeiert, nicht wie in Vorkriegszeiten die aus Italien importierten Kastraten. 1771 debütiert die junge Elisabeth Schmeling, landauf, landab besser bekannt als die Mara, und wird umjubelt. Erstmals kann sich, undenkbar bislang, eine deutsche Sängerin durchsetzen. Der König, der vehement seinen Widerwillen gegen deutsche Theatersubjekte zeigte, gibt sich geschlagen. Doch lässt er vorsichtshalber zur Perfektionierung und Vertiefung des Fachs die junge Sängerin von Porporino in der Vortragsweise des italienischen Gesanges einweisen. Der Rezensent der Berliner Literatur- und Theaterzeitung ist von ihr hingerissen.
Wer von Madame Mara die erste Arie als Artemisia gehört und sein Herz ist nicht vor Wollust aufgeschwollen, dass er ein Deutscher sei, von dem könnten wir den Zweifel nicht gut unterdrücken. Er verdiene, keiner zu sein.
Noch kann sich Porporino halten. Der Engländer Charles Burney, der immerwährende Chronist jener Zeit, der sich 1772 in Berlin und Potsdam aufhält, schreibt:
Die vornehmsten Mannsrollen sind besetzt mit Signor Anton Uberti Porporino, ein Kontraltist. Er ist schon über 20 Jahre in des Königs Diensten und wird außerordentlich wegen seines Geschmacks und Ausdrucks bewundert, besonders in seinen Adagios.
Porporinos junger Konkurrent, der gefeierte Signor Carlo Concialini, ein Sopranist, kommt nicht so gut weg.
Seine Stimme ist schwach, aber ungemein lieblich und seine Manier, langsame Arien zu singen, ist zärtlich und rührend.
Darüber allerdings ist Burney höchst erstaunt. Das hat er nirgendwo sonst erlebt, nicht in Neapel, Rom und Venedig, weder in Paris noch London.
Da der König alle Kosten der Oper trägt, so wird für den Eingang nichts bezahlt und wird jedermann, der nur anständig gekleidet ist, frei ins Parterre gelassen. So sieht der gegenwärtige Zustand der Oper in Berlin aus und die Geschichte muss zeigen, wie er vor dem gewesen ist.
Der Zustand der Königlichen Oper drückte sich auch in zunehmenden Sparmaßnahmen aus. Das Ensemble schrumpfte mehr und mehr. Der umtriebige Johann Friedrich Reichardt, seit 1775 Chef des Hauses, erinnert sich an ein Gespräch mit dem wahren Hausherrn, dem alten Fritz.
Zuletzt kam der König in der Unterredung auf seine große Oper in Berlin und schilderte ziemlich genau die Talente der noch vorhandenen Sänger, wobei außer der Mara nur Porporino noch Concialini einiges Lob erhielten.
Aber Porporinos Glanzzeit ist inzwischen überschritten. Sein Ruf nicht mehr der alte, wie folgende groteske Episode aus dem Jahr 1776 zeigt.
Der König feiert die Hochzeit des Großfürsten Paul Petrowitsch von Russland mit der Prinzessin von Württemberg mit einer Pracht, wie sie seit dem ersten König von Preußen nicht mehr gesehen worden ist. Madame Mara soll die Festarie singen.
Bei der Probe stellt sich freilich ein noch schlimmerer Übelstand heraus. Der Sänger Tosoni, der Genius Preußens im Prolog, ist groß und kräftig. Demoiselle Koch als Genius Russlands?
Von kleiner, unansehnlicher Figur. Des Großfürsten Paul misstrauische Natur hätte es als unangenehm empfinden können, Russland so schwächlich neben dem starken Preußen verkörpert zu sehen.
Ja, was macht man da?
Also muss Porporino nun anstelle der Koch den Genius Russlands darstellen, die Koch aber, falls der Sänger die Musik nicht mehr einstudieren konnte, an seiner Stelle als begleitender Knabe verkleidet den Part singen. Aber er hat gelernt und sie darf den Mund halten.
Porporino war zwar noch auf der Bühne aktiv, aber das Ansehen der Kastraten hatte mittlerweile enorm gelitten. Rousseau hatte über das Kastratentum kräftigst gewettert. Das sei wider die Natur, einfach schrecklich. Alles Künstliche war dem neuen Zeitgeist zuwider. Karl Moor aus Schillers Räubern poltert entsprechend los.
Mir ekelt vor diesem tintenklecksenden Jahrhundert. Pfui, pfui über das schlappe Kastratenjahrhundert, zu nichts nütze, als die Taten der Vorzeit wiederzukäuen und die Helden des Altertums mit Kommentationen zu schinden und zu verhunzen mit Trauerspielen.
Auch das fällt in das Uraufführungsjahr von Schillers Räubern. Friedrichs Begeisterung für seine Oper, die nach dem Siebenjährigen Kriege noch einmal aufgeflackert war, hörte nun ganz auf.
Der Musik stand er jetzt interesselos gegenüber. Die Künstler waren für ihn, wie auch früher schon, nichts weiter als Teufelskropp und Kanaillenbagage. Die Sängerinnen und Tänzerinnen bezeichnete er durchweg nur als Huren und das männliche Personal als Schurken.
Im Januar 1781 besuchte Friedrich zum letzten Mal eine Aufführung. Dann überließ er das Opernhaus, dessen Bau über 1,5 Millionen Taler gekostet hatte, seinem Schicksal.
Als nun der König sein Opernhaus nicht mehr betrat, besuchte auch die Hofgesellschaft die Aufführungen nur noch selten.
Dezember 1783 starb Porporino in Berlin. Er gehörte ja längst zur alten Garde. Die großen Repräsentanten und Idole der Opera Seria und der Kastratenkunst wie Farinelli, Hasse, Metastasio oder Porpora lebten nicht mehr. Kramers Magazin, eine vielgelesene Musikgazette, schreibt gleichsam als Nachruf auf eine untergegangene Epoche:
Berlin, den 23. Dezember 1783. Den 20. des Monats starb hier der königliche Sänger Herr Anton Hubert, genannt Porporino. 1719 in Verona geboren, kam er 1740 in hiesige Dienste und erhielt als ein vorzüglich guter Schüler aus der Schule des Großen, des berühmten Porpora, von dem Könige den Beinamen Porporino. Durch die große, edle Singmanier dieser Schule, die jetzt selbst in Italien ganz verloren geht, durch seine volle Stimme und edle Aktion erwarb er sich den ganzen Beifall und die vorzügliche Gnade des Königs.
Porporino wurde freilich nicht ganz so vergessen, wie man vielleicht denkt. Im 19. Jahrhundert blitzte sein Name in einem vielgelesenen Roman als legendäre Gestalt des Kunstgesangs wieder auf. Der Roman heißt Consuelo. Er stammt von der geliebten und späteren missgeliebten Frédéric Chopins, der bedeutenden französischen Schriftstellerin Georges Sand. Dem großen Sänger wird in dieser Erzählung noch eine geniale Sängerin zur Seite gestellt. Sie heißt Porporina und ist die eigentliche Heldin in diesem wunderbaren Musikerroman aus der fernen Welt Friedrichs des Großen.
Thank you.
Porporino, der Kastrat des preußischen Königs. In der Reihe Alte Musik hörten Sie eine Sendung von Richard Schrötter. Es sprachen Frank Arnold und Martin Seifert. Redaktion Bettina Schmidt.